Heute im Dialog Alexander Kähler mit Manfred Schell.
Dem Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, drei Buchstaben, die fast allen, die täglich Zeitung lesen, im Moment jedenfalls höchst geläufig sind. Herzlich willkommen bei Phoenix.
Schönen guten Tag.
Herr Schell, der Tarifkonflikt mit der Bahn um höhere Löhne und besonders um einen eigenständigen Tarifvertrag, der hat sich für Sie ja ganz persönlich gelohnt. In Ihrer Heimatstadt Aachen gelten Sie jetzt als berühmtester Aachener und haben Ulla Schmidt auf Platz 2 verwiesen. Verschafft Ihnen das Genugtuung?
Also, dass ich Ulla Schmidt auf Platz 2 verwiesen habe, das ist eine nette Begleiterscheinung der Zeit, aber ich denke, Kaiser Karl bleibt der Erste der Stadt Aachen.
Gut. Wobei es mir demnächst möglicherweise auch wieder viel Zoff in der Gesundheitspolitik geben wird, dann steht Frau Schmidt wieder im Rampenlicht. Sie gehen ja demnächst auch in Pension, dann können Sie sich ja gar nicht mehr wehren.
Ich muss mich auch nicht mehr wehren. Da ist so viel gesagt worden, dass eben auf der Zielgeraden Schell gedenkt, sich jetzt noch ein Denkmal zu setzen. Das habe ich denn immer mit den Worten von Helmut Kohl bin ich dem begegnet. Nicht? Mit den Denkmälern, das ist nicht so doll, wenn die Festgesellschaft abgezogen ist. Als erstes kommt die Taube, setzt sich auf den Kopf und dann kommt anschließend der Hund und geht ans Denkmal. Und das muss man nicht haben, nein.
Also man kann aber nicht behaupten, dass Sie besonders unauffällig gewesen seien in den letzten 10 Monaten, vor allen Dingen. Wir waren da ja in Deutschland Zeugen eines durchaus bizarren Arbeitskampfes zwischen Ihrer Gewerkschaft und der Konzernspitze der Deutschen Bahn AG. Auch mit hohem Unterhaltungswert, muss man sagen. Dafür war nicht zuletzt Sie zuständig. Nach der Einigung jetzt am vergangenen Sonntag haben Sie gesagt, es gäbe keine Streiks mehr mit 99-prozentiger, nicht mit 100-prozentiger Sicherheit. Was macht Sie so unsicher?
Ja, am Samstag dachte ich 99%, also für uns sind es 100% aus Sicht der GDL. Also wir haben nun überhaupt kein Interesse daran, bei dem Stand der Dinge noch irgendetwas zu gefährden. Aber auch nach der Pressekonferenz am Montagabend, in der Herr Medon jetzt das Unheil der Welt verkündet hat, weiß ich nicht, ob ich mit 99% noch richtig liege. Vielleicht ist da wieder was abgebrochen. Also die Auseinandersetzungen zurzeit, die mindestens in der Öffentlichkeit stattfinden, die sind ja schon äußerst dramatisch.
Hartmut Medon hat wörtlich gesagt, dieser Tarifabschluss sei eine Niederlage nicht nur für die Bahn, sondern für den gesamten Standort Deutschland. Und hat die also gleich auch deswegen, wegen dieses Tarifabschlusses, Personalkürzungen angekündigt. Rechnen Sie jetzt nicht mehr mit einer Einigung? Bedeutet das für Sie, dass man eigentlich alles wieder aufschnürt?
Also ich gehe davon aus, dass A, sich geeinigt wird, B, dass er das Beschäftigungsbündnis nicht aufdröselt, C, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, wie jemand am Samstag etwas unterschreiben kann in Gegenwart des Ministers und am Montag dann völlig neue Perspektiven auf den Markt bringt. Also das ist ungewöhnlich und zudem die Zahlen, mit denen er jongliert, auch nicht der Realität entsprechen.
Es ist ja von diesem Treffen zwischen dem Verkehrsminister Tiefensee, Ihnen und Hartmut Medon berichtet worden, dass Wolfgang Tiefensee Medon regelrecht gedrängt, um nicht zu sagen genötigt hätte, einem Tarifvertrag zuzustimmen, den Medon eigentlich nicht wollte. Können Sie das bestätigen?
Ich kann das nicht bestätigen, zumindest in der Zeit, an dem ich an dem Gespräch teilgenommen habe. War also von Nötigung oder, wie Herr Medon das, glaube ich, genannt hat in seiner Pressekonferenz, sei dieser Tarifvertrag sei eben abgepresst worden. Da war nun überhaupt nichts, ich sage, davon zu spüren, sondern im Gegenteil, nachdem er sich lange genug gewehrt hatte, einen solchen Tarifvertrag zu akzeptieren mit diesen Abschlüssen, war die anschließende Atmosphäre, die war sehr vertrauenswürdig, sowohl zu Herrn Minister Tiefensee als mir gegenüber.
Aber diese Distanzierung unmittelbar nach der Einigung, können Sie sich dieses Verhalten des Bahnchefs erklären?
Nein, ich kann es mir nicht erklären. Ich gehe mal davon aus, dass er alles gewusst hat. Und Stunden bevor wir zu Herrn Minister Tiefensee gegangen sind, haben wir ja unter uns, das heißt zwischen Herrn Medon, der Personalchefin Sukale und meiner Person, haben wir ja Vorverhandlungen geführt und wollten zu einem Ergebnis kommen. Wir hätten immer gerne gehabt, dass Medon dabei gewesen wäre, aber er hatte einen Auslandsaufenthalt und ist ja Samstagmorgen erst zurückgekommen. Da sind wir noch nicht weitergekommen. Richtig ist, dass der Durchbruch in dem Sechs-Augen-Gespräch mit Minister Tiefensee stattgefunden hat.
Fühlen Sie sich jetzt eigentlich als Sieger in diesem Machtkampf?
Ich sage immer nicht, da wo es Sieger gibt, da gibt es auch Besiegte. Ich gehe schlicht und einfach davon aus, dass da in dieser Tarifauseinandersetzung, die nun eine äußerst schwierige war, die, wie Sie zu Recht sagen, Keller, 10 Monate gedauert hat, die Prozesse zum Gegenstand hatte, Arbeitskämpfe zum Gegenstand, Schadenersatzklagen zum Gegenstand hatte, da ob diese Waffen alle notwendig waren, die da angewandt wurden, das wage ich zu bezweifeln. Aber Tatsache ist natürlich, jeder spielt seine Funktion. Und da verstehe ich auch die Funktion des Arbeitgebers, dass er alles gerne am besten noch zu einem niedrigeren Preis hätte, als jetzt herausgekommen ist. Nur die Tatsache ist, wir konnten nicht anders. Wir wollten eben Lokomotivführer bei einem Einstiegsnettogehalt von 1.500 Euro nicht belassen.
Können Sie noch mal konkret sagen, was könnte jetzt noch schieflaufen? Wo könnte es noch haken? Dann würde ich es noch mal klarziehen.
Naja, es gibt auch heute wieder vom Bahnvorstand, namentlich hier von Herrn Meder und Frau Sukala, Mitarbeiterbrief, also an die lieben Mitarbeiter und Mitarbeiter, wo das Ganze noch einmal ganz dramatisch, mit ganz dramatischen Zahlen dargestellt wird, der Abschluss der GDL. Die Zahlen, ich habe sie überprüfen lassen, die wieder in keiner Weise richtig sind. Und es wird auch in diesem Mitarbeiterschreiben schon wieder noch 2 Knackpunkte genannt, die noch nicht ausgeräumt sind, aber die sich ausräumen lassen, eine Kooperation mit den anderen Gewerkschaften, die überhaupt nicht notwendig ist vor Ende dieses Tarifabschlusses. Sie wird wieder in Erinnerung gerufen und es wird in Erinnerung gerufen, dass der Tarifvertrag noch nicht steht, weil auch eine persönliche Zuscheidung der einzelnen Mitarbeiter, also welche Mitarbeitergruppen zu unserem Tarifvertrag gehören, dies sei auch noch nicht geklärt. Ich weiß nicht, was es soll.
Also als ein Optimismus für ein Happy End ist also nicht am Platz im Moment.
Den Optimismus, den habe ich schon oft in diesen 10 Monaten wirklich gehegt und bin davon ausgegangen, der Durchbruch sei erzielt. Ganz prägnant war die Situation am 27. August, als wir das Moderationsergebnis von Heiner Geißler und Professor Biedenkopf unterschrieben haben. Da glaubte ich, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt sind wir durch, jetzt Verhandlungen und dann ist Ende. 48 Stunden später war wieder nichts. Und so sind meine Erwartungen an einen Abschluss sind immer ein Stück zurückgeschraubt worden. Aber wir werden alles tun, um den Abschluss zustande zu bringen.
Jetzt unabhängig von diesen Auseinandersetzungen um diesen Tarifvertrag, um Lohnerhöhung und Arbeitszeit, mögen Sie Hartmut Medon eigentlich als Mensch, als Person?
Also viele, viele Menschen, die uns beide kennen, die sehen in uns eine Gleichartigkeit. Das ist auch gut möglich, dass das so ist. Und vielleicht liegt es daran, weil man sich nicht an einer Tischseite begegnet, sondern gegenüber, dass daraus der Disput entfacht. Aber an für sich, ich komme gut mit ihm aus.
Man sagt ja sonst, Gegensätze ziehen sich an. Die Zeitung nennt sie beide charakterfeste Kerle. Sie sind sich ja tatsächlich ähnlich. Beide sind Alpha-Männchen, die niemanden über sich dulden, die gern den Ton angeben und vielleicht nicht so gern auf andere hören, die souverän austeilen können und nicht ganz so souverän einstecken. Wenn man sich so ähnlich ist oder so sehr gleicht, macht das den Umgang tatsächlich schwieriger?
Ja, nun, man muss schlicht und einfach feststellen, das ist eine Auseinandersetzung in den 10 Monaten. Sie ist auch personifiziert worden. Sie ist auf Medon und Schell abgestempelt worden. Obwohl nun Medon mit Sicherheit kein Akteur war in dieser Auseinandersetzung, dass er gegebenenfalls hinter den Kulissen seinem Vorstand die Richtlinien vorgegeben hat und seinem Arbeitgeberverband. Das mag sein, aber in Erscheinung getreten, in Verhandlungen, ist er ja nun weniger.
Aber er hat das letzte Wort auf Bahnseite.
Mit Sicherheit. Aber wie gesagt, es sind immer diejenigen, die so hinter den Kulissen sitzen und die nicht mitverhandeln, die haben ein viel leichteres Tun als die, die am Verhandlungstisch sitzen.
Es war ja durchaus ein erbitterter Kampf in diesen 10 Monaten. Da schafft man sich ja auf der anderen Seite nicht unbedingt Freunde. Aber zumindest haben Sie ja offensichtlich einigen im Bahnmanagement Respekt erzeugen können. Da sagt nämlich einer der Bahnmanager, ungenannt, obwohl Schell sehr stur sei, sei er im Prinzip ein guter und verlässlicher Verhandlungspartner. Gilt für Sie da das Wort, wo Rauch ist, muss nicht unbedingt Feuer sein?
Das ist völlig richtig und dafür bin ich bekannt. Was ich sage, das halte ich und darauf kann man sich verlassen, das tue ich auch. Und in den Verhandlungen, wie gesagt, ich war ja nicht die erste Verhandlung, da hat man sich immer auf uns und damit auf die GDL verlassen können, weil wir das, ich mal als Vorsitzender, was ich gesagt habe, das habe ich auch eingehalten. Und wenn ich gesagt habe, es gibt in der Zeit keinen Streik, dann gab es keinen Streik.
Sie können aber auch ein sehr unbequemer Zeitgenosse sein. Jemand anders sagt über Sie, Shell kann sehr verletzend sein. Und die Versöhnung danach ist nicht gerade seine Stärke. Ist das richtig beobachtet?
Diese Einschätzung kann ich nun gar nicht, wirklich nicht teilen. Verletzend, ja gut, was soll manche Leute so als verletzend sehen, nicht? Da war zum Beispiel das Wort, man soll es ja nicht mehr in Erinnerung rufen, aber da habe ich mal von außerirdischer Betrachtungsweise gesprochen. Da sind dann Außerirdische draus gemacht worden, nicht? Und dann habe ich ja Rumpelstilzchen zu Herrn Medorn, nicht? Jetzt,
Sie haben sich ja richtig als Poet betätigt.
Ja, ja, gut.
Frau Sokale ist die Supernanny.
Ja, ich musste jetzt heute Morgen schmunzeln, als ich die Zeitung las, dass der Chef der Grünen Partei, der Fritz Kuhn, jetzt das Rumpelstilzchen sogar noch übernommen hat und als cholerisches Rumpelstilzchen hat er daraus gemacht, nicht? Und die Supernanny, ja gut, das war dann etwas, das war auch nicht ganz leicht zu ertragen für mich, diese Auftritte mit drittem Angebot, viertem Angebot, fünftem Angebot, und dahinter hat sich nichts verborgen, nicht? Das war eine Darstellung für die nicht informierte Öffentlichkeit, der nicht informierten Öffentlichkeit zu suggerieren, was die GDL doch für ein schlimmer Haufen ist und wie die Bahn, was sie denn alles Gutes tun will.
Aber Sie sind seit 35 Jahren hauptamtlicher Gewerkschaftsfunktionär. Das gehört doch zum Tarifritual, das kennen Sie doch.
Das gehört dazu. Nicht nur die Frage, ich denke mir immer, ein Stück Wahrheit sollte schon bei allem dabei bleiben, nicht? Und nicht den Leuten verkaufen draußen. Da bieten wir den Lokomotivführern 2000 Euro an und dann dieser Nachsatz noch, der so ins Gemüt gehen sollte, nicht? Und das noch vor Weihnachten. Und kein Mensch weiß da draußen, dass sich dahinter 102 bereits geleistete Überstunden verbergen. Das halte ich so nicht für seriös, und das macht einen falschen Eindruck über Art und Weise des Kampfes miteinander, aber auch über die wahren Inhalte, die nicht vermittelt werden.
Um Manfred Schell zu verstehen, noch besser zu verstehen, lohnt ein Blick auf seine Biografie. Schon Ihr Vater war Lokomotivführer gewesen. Sie haben ihn wegen dieses Berufs grenzenlos bewundert und selbstverständlich war das auch der Berufswunsch des kleinen Manfred. Das ging aber nicht so schnell, wie Sie sich das dachten. Es gab damals, glaube ich, bei der Deutschen Bundesbahn, wie sie noch hieß, keine Planstelle, und deswegen mussten Sie sich erstmal nach oben dienen. Sie haben Viehwaggons von Kuhscheiße befreit. Sie haben Lokomotiven, und zwar Dampflokomotiven, gereinigt. Das war Drecksarbeit, ebenso wie die Arbeit eines Heizers auf einer Lokomotive. Und haben, glaube ich, pro Schicht bis zu 20 Tonnen Kohle in den Dampfkessel geschippt. Stärken solche Erfahrungen eigentlich den eigenen Stolz?
Ja, ich denke mir, wenn ich über Bahn rede, und die Bahn hat sich ja nun, ich sag mal, um 180 Grad gedreht zu der Zeit, wo Sie von reden. Heute reden mir zu viele über Bahn, die Bahn nicht kennen. Und ich habe das immer als äußerst positiv gewertet, dass nun wirklich es keine Funktion in einem klassischen alten Bahnbetriebswerk, Dampfbahnbetriebswerk gab, außer Chef, die ich nicht ausgefüllt habe. Und ich konnte mitreden und wusste, worüber ich rede. Und heute reden viele über alles, aber verstehen vieles nicht.
Ist die Bahn ein Kulturgut in Ihren Augen, oder sollte es das sein?
Das denke ich mir, sollte sein. Sie hat einen äußerst hohen Stellenwert, ich sage mal, für die Gesellschaft in Deutschland. So ist sie auch lange, lange empfunden worden. Auch da hat sich manches verändert. Es war klar, dass mit der Privatisierung einiges anders werden wird. Es war klar, dass insbesondere mit der Deutsch-Deutschen Vereinigung gewaltige Einschnitte geschehen würden, denn man darf nicht vergessen, und das ist ja auch immer, was man mich fragt, ob wir 10 Jahre lang geschlafen haben und jetzt mit einer solch exorbitanten Forderung kommen. Richtig ist natürlich, als im Jahr 1990 Deutsche Reichsbahn und Deutsche Bundesbahn vereint wurden, dann kamen eben schlicht 588.000 Menschen, waren da in diesem Unternehmen. Und das war nur die klassische Eisenbahn. Da reden wir damals nicht von einem Logistikdienstleister. Mhm. Und bei der klassischen Eisenbahn sind heute noch 180, das heißt 400.000 Menschen sind in diesem Zeitraum abgebaut worden. Und da hat man nun alles andere zu tun, als angemessene Lohnforderungen zu stellen, sondern man sucht, dass die Menschen in Arbeit bleiben, weitgehend.
Lassen Sie uns mal kurz noch bei dem Beruf des Lokomotivführers bleiben, wie er mal war. Man hat so das Gefühl, wenn man das über Sie so liest, was Sie auch gesagt haben, Sie haben ein geradezu hochmütiges Selbstbewusstsein entwickelt, unter Mithilfe auch Ihres Vaters, der zu Ihnen gesagt hat, stell dir jeden, der vor dir steht, in Unterhose vor, dann sehen alle gleich aus.
Richtig, also Respekt, Respekt zweifelsohne habe ich vor anderen Menschen. Aber wer dann so, ich sag mal, das Auftreten hat der Gottähnlichkeit, das ist das auch, was mein Vater meinte. Und er bezog das logischerweise auch auf seinen Militärdienst, nicht? Drei Sterne auf den Achselklappen machen auch keinen anderen Menschen, stellen dir vor in Unterhose, dann weißt du, wer er ist.
Haben Sie sich Hartmut Medorn während der Tarifverhandlungen auch gelegentlich in Unterhose vorgestellt?
Nein, das habe ich nicht, sondern ich habe seine Rolle gewürdigt, die er hat und vieles nicht begriffen von dem, was er gesagt hat, aber gut, dafür ist er Vorstandsvorsitzender und das ist nun nicht mal seine starke Seite, Tarifverhandlungen zu führen. Deswegen denke ich mir, war es ja auch ein kluger Schachzug der Bahn, dass sie ihn rechtzeitig da zurückgenommen hat und hat andere reden lassen, zumindest öffentlich.
Frau Sukale war ja vielleicht taktisch auch nicht schlecht, die Ihnen gegenüberzusetzen, denn Frauen ist man bei Tarifverhandlungen in Gewerkschaften ja nicht so sehr gewohnt als Verhandler.
Das ist man nicht so sehr gewohnt, aber gut, die Hauptlast einer solchen Tarifverhandlung liegt natürlich, denn die Bahn hat ja einen eigenen Arbeitgeberverband und da mit dem Hauptgeschäftsführer, das ist normalerweise der die Fäden zieht.
Wir sind immer noch bei Ihrer Biografie. Irgendwann war es dann soweit, ein gewaltiges Dampfrost gehorchte nur einen, nämlich Manfred, dem Lokomotivführer. Groß und mächtig, so haben Sie erzählt, groß und mächtig hätten Sie sich damals gefühlt. Das klingt so, als hätten Sie die Lokomotive auch so als eine Art Waffe betrachtet, wie ein Revolverheld, der anderen sein Schießeisen zeigt und damit sagen will, nehmt euch bloß in Acht vor mir.
Das ist sicherlich eine Fehlinterpretation. Nur Tatsache ist also, wer eine Dampflokomotive führt, das ist etwas anders als, ich sag mal, das hoch- und neutechnische Gerät, ob Diesel- oder Elektrolokomotive. Da merkt man den Prozess. Von der Kohle, von der verbrennenden Kohle über das Wasser bis in die Zylinder. Und da setzt man etwas in Gang. Und wenn man dann noch zurückkommt und hat dann noch 1800 Tonnen dranhängen, das war schon imponierend. Das ist auch ein anderes Gefühl, vorne auf einer solchen Dampflok zu stehen und sie zu führen und mit dem Zug. Das ist etwas anderes als heute in diesen modernen Geräten.
Auf dem Führerstand einer Dampflokomotive, da herrschte ja eine Hackordnung, wie man sie sonst nur von einem orientalischen Palast kennt. Der Heizer, der war, waren Sie ja selbst auch erst zunächst gewesen, das war ja eine Art Lakai und Gnade ihm Gott, wenn er jemals seinen Fuß in den Bereich gesetzt hätte, den der Lokomotivführer mit Kreidestrichen auf dem Boden als den seinen markiert hat. Hat das bei Ihnen damals dieses Gefühl auch Hochgefühl ausgelöst?
Also das sind Anekdoten der Vergangenheit. Solche soll es allerdings gegeben haben, nicht? Dass der Lokomotivführer dann in einem Eimer Wasser noch seinen weißen Gummikragen geschrubbt hat und ihn angelegt hat und dass der Heizer nicht an der Seite des Lokführers die Maschine besteigen durfte, sondern an seiner und das in der Mitte Schluss war. Das hat es gegeben, aber ich denke mir, der Berufsalltag auch zur damaligen Zeit war eben ein solcher, dass man voneinander und gegeneinander angewiesen war. Das begann ja schon mit dem Zurufen eines Signals, wo der Dialog stattfand. Also das ist wahrscheinlich sehr, sehr übertrieben dargestellt worden, wie auch immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Der Lokomotivführer mit dem Säbel, nicht? Auch das gehörte nun mal zur preußischen Kleiderordnung, dass ein Beamter in dieser eben dann einen Säbel trug, nicht? Aber das ist lange her und ihn braucht heute keiner mehr und möchte auch keiner mehr den Säbel.
Also irgendwie war es die gute alte Zeit. Da habe ich noch etwas gefunden. Sie galten als Lokführer der starken Hand. Richtig. Und zwar, weil Sie die Lok so, die Dampflok so rasant anfahren konnten, dass man das noch meilenweit gehört hat. Wenn man so etwas auf der Straße macht, nennt man das ja Kavaliersstaat. Über Ihre Qualitäten als Ferrari-Fahrer auf deutschen Autobahnen wissen wir inzwischen ja auch Bescheid. Die sind ja schon Legende. Im Zusammenhang als Autofahrer haben Sie ja neulich einen wirklich schönen Erfolg errungen. Seit letztem Sommer sollen Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben ohne Punkte in Flensburg sein.
Das ist korrekt.
Fahren Sie nicht mehr so oft? Oder?
Doch, ich fahre sehr oft, aber ich hatte immer das Glück, nicht an irgendeinem Tag im Jahr musste ich mir wieder ein oder zwei Punkte einhandeln. Maximal waren es mal drei und in keinem Jahr bekam ich Punkte weg und so hat sich das über Jahre summiert. Aber jetzt sind da mal zwei Jahre, Gott sei Dank, dazwischen gewesen, die das Konto abgeräumt haben.
Es lag nicht daran, dass Sie auch am Steueralter milder geworden sind?
Ich glaube nein. Also auch Autofahren ist noch immer eine Leidenschaft von mir. Das heißt nicht, dass man rasen muss, aber es kann ganz schnell passieren.
Lokführer der starken Hand und rasanter Autofahrer, hängt das zusammen? Brauchen Sie das als Ausgleich?
Mit dem Räder durchdrehen, das hilft Ihnen nicht weiter. Nicht? Bei dem sich die Räder durchdrehen, der bleibt auf der Stelle stehen. Mhm. Aber es gab da, ich sage mal scherzhafterweise, böse Zungen, die haben gesagt, wenn der Shell in Monsen abfuhr, das war auf der belgischen Seite, dann hat man das in Aachen gehört.
Wollten Sie denn die Leute erschrecken, die da in der Gegend standen?
Nein, das ging dann mit Volldampf in den Berg, in die Steigung.
Sie waren 2 Jahre lang Bundestagsabgeordneter der CDU. Sie waren Nachrücker, glaube ich, für die Landesliste Sachsen-Anhalt 1993-94, just in dem Jahr 1993, als die Privatisierung der Bahn beschlossen wurde. Sie waren der Einzige in Ihrer Fraktion, der dagegen gestimmt hat, mit dem Argument, eine privatisierte Bahn würde Ihrer Verpflichtung für das Allgemeinwohl nicht mehr gerecht werden.
Und zu einem immensen Arbeitsplatzabbau beitragen, ja.
Nun haben Sie ja für die Lokführer einen eigenständigen Tarifvertrag durchgeboxt. Sie haben dem Bahnmanagement die Zähne gezeigt. Aber Ihre Berufsgruppe ist bei der Bahn ja bei weitem nicht die einzige, die durch Verweigerungshaltung, durch Streik, durch Drohkulissen den Bahnverkehr zum Stillstand bringen könnte. Da könnten ja jetzt auch andere Berufsgruppen auf Ihr Vorbild aufbauen. Das könnte die Bahn ja zerlegen irgendwann mal. Dann bleibt von dem Allgemeinwohl nicht mehr sehr viel übrig.
Ja, das ist auch wieder so ein Argument, nicht, dass die GDL hier eine Vorreiterrolle geschafft hat oder schaffen würde mit Abschluss dieses Tarifvertrages, der uns dann hier in Deutschland englische Verhältnisse beschert. Dann muss man sich das mal bei der Bahn vorstellen. Also bei uns organisieren die Lokomotivführer einen Teil des Zugbegleitdienstes. Dann werden ja immer Fahrdienstleiter genannt. Also jetzt müssen die Fahrdienstleiter müssen erst die Gewerkschaft, in der sie sind, verlassen. Dann schauen wir mal, wie viele Fahrdienstleiter in Deutschland sind. Dann müssen die eine eigene Gewerkschaft gründen, dann müssen die einen Apparat aufbauen. Und ob das alles so geht, das wage ich also mehr als zu bezweifeln. Das ist wieder so ein Popanz, der da aufgebaut wird, der von der Realität weit, weit entfernt ist. Und wenn die dann auch noch streiken, dann erwarten sie sicherlich auch noch Streikgeld. Aber in der Kasse ist dann noch immer nichts. Also so einfach geht's nicht. Einem Dachverband würden sie nie angehören, weil sie weder der Deutsche Beamtenbund als Dachverband nimmt und der DGB erst recht nicht. Also das sind so Konstruktionen, die da erdacht werden, um etwas Schlimmes an die Wand zu malen.
Diese großen Einheitsgewerkschaften werfen Ihnen aber jetzt mangelnde Solidarität vor. So nach dem Motto, naja, hochqualifizierte Arbeitnehmer mit hoher Streikfähigkeit, das sind ja die Lokführer, sind nur daran interessiert, sich ein möglichst großes Stück vom Lohnkuchen zu sichern.
Ja, die Frage ist, was ich den großen Gewerkschaften vorwerfe. Und darin sehe ich logischerweise auch den Erfolg unserer Gewerkschaft. Denn wir sind eine, die keine Mitgliederverluste zu beklagen hat, sondern über Jahre lang schon Zuwächse zu begrüßen hat. Dass sie nicht auf die Menschen zugehen. Und genauso ist es bei der Bahn. Ich rede ja immer so bei der Bahn nicht von einem Sozialismus, der da vorherrscht. Getreu dem Motto, was nicht für alle gut ist, ist für keinen gut. Und das ist eine Philosophie, die nicht aufgeht. Die kann nicht aufgehen. Da halte ich es schon eher damit nicht, dass Leistung entsprechend ihrer erbrachten Leistung dann auch bezahlt wird. Es muss eine Vielzahl sein an Parametern, wo Bezahlung und Leistung dran festgemacht wird. Und da verweigern sich diese großen Gewerkschaften, so auch mein Eindruck bei der Bahn, bei Transnet. Und deswegen sind wir eben da auch angekommen in Deutschland, dass wir in Deutschland nur noch gut, ich sag mal, 20% organisierter Arbeitnehmer haben, weil die Individualinteressen nicht wahrgenommen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Postler, der 20 Jahre bei der Deutschen Postgewerkschaft war, dass der sich heute in Verdi wohlfühlt, in diesem Konglomerat aus 5. Wir wissen ja, warum das geschaffen wurde. Aber das individuelle Moment bleibt auf der Strecke und das vermissen auch Menschen, das um sich kümmern. Da sehe ich eine wesentliche Aufgabe einer Gewerkschaft drin.
Sind die Einheitsgewerkschaften überhaupt in der Lage, es geht ja vor allen Dingen aus Ihrer Sicht um eine zu geringe Lohndifferenzierung, zu viel Nivellierung, zu viel Einheitlichkeit, aber sind Einheitsgewerkschaften überhaupt in der Lage, eine solche Lohndifferenzierung auch gegenüber den eigenen Mitgliedern plausibel zu verbringen?
Ja gut, da gab es ja einen Vorschlag vom Vorstand der Bahn, echt, den haben wir abgelehnt, wir konnten dem überhaupt nicht folgen. Da sollte irgendein Externer zur Bahn kommen und sollte dann bewerten die Wertigkeit der einzelnen Berufe zueinander. Und danach sollte sich dann auch die Bezahlung oder Vergütung der einzelnen Berufsgruppen zueinander. Ja, also wenn mir nun jemand erklären muss, nach 25-jähriger Vorstandstätigkeit bei der GDL, was die Lokomotivführer wert sind im Hinblick auf andere, das muss man nicht. Es gelingt einfach nur ein Blick in die Entgelttabelle. Und wenn da steht 1970 Einstieg und nach 5 Jahren habe ich das Höchste erreicht, was ich je erreichen kann, und da steht dann 2.142 Euro, dann brauche ich keinen Externen, da brauche ich auch keinen Experten und auch keinen Sachverständigen. Da passt was nicht, da stimmt was nicht und das ist eine leistungsfeindliche Bezahlung. Und daran haben wir jetzt gearbeitet.
Was wir vorhin über die Lokomotivführer früherer Jahre sagten, so eine Art Arbeiteraristokratie, haben Sie diese Position heute eigentlich in der Bahn noch, die ja sich ja auch wandelt, was Sie ja auch bedauern, ja, von einem Unternehmen, in dem man mit Leib und Seele jahrzehntelang mitarbeitet, in ein Logistikunternehmen. Ist es mit der Lokomotivführerherrlichkeit vielleicht schon bald vorbei? Denn also ein führerloser Zug, das ist ja keine große Zukunftsmission mehr. Lokomotivführer, gerade in der neuesten Technik, die mit der neuesten Technik fahren, die reagieren ja eigentlich mehr, als dass sie agieren. Faktisch wird der Zug von außen gesteuert.
Aber die fahren natürlich auf einem eigenen Gleiskörper, nicht?
Also aber kämpfen Sie da vielleicht für einen sterbenden Berufsstand?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Nicht? Wir haben und erfahren auch immer wieder in Zeitungen, dass man mittlerweile Autos haben kann, wo der Fahrer mit dem Rücken zur Straße sitzt, nicht? Und das Auto über Sensoren sich den Weg bahnt, über Navigationsgeräte, ist ein Problem schon, aber dahin, das sehe ich nicht so kommen. Denn die Tatsache ist, es wird bei uns nicht alles das, was technisch möglich ist, auch technisch umgesetzt und realisiert. Das nicht. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die in ein solches Verkehrsmittel einsteigen, schlicht und einfach die Kombination aus Technik und Mensch brauchen, um das Moment der Sicherheit zu haben und sich nicht wirklich und zu 100% nur auf Technik verlassend.
Wobei in der U-Bahn in Nürnberg, glaube ich, demnächst dieses getestet wird. Wenn Sie sagen, das glauben Sie nicht, dass das kommt, aber könnten gerade hohe Tarifabschlüsse, die ja auch immer hohe Personalkosten sind, das Bahnmanagement dazu veranlassen, verstärkt in Technologie zu investieren, die Lokomotivführer irgendwann doch überflüssig machen?
Dann bin ich ja wieder fast geneigt, etwas Hässliches zu sagen. Also wenn der Abschluss der Lokomotivführer so hoch ist, wie wir wissen, in der Endstufe bei 11%, wenn der so hoch ist und daran das Unternehmen Schaden nimmt, dann sollte der Vorstand über seine Bezüge nachdenken und der Aufsichtsrat, der sie genehmigt hat, über die genehmigten Bezüge des Vorstands und über seine eigene Steigerung. Also das kann einfach nicht wahr sein.
Aber dieses Szenario, das ich geschildert habe, das gab es ja schon in Betrieben, dass eben hohe Lohnabschlüsse dann zum Wegrationalisieren von Arbeitsplätzen führte.
Wir werden das Ergebnis dieses hohen Lohnabschlusses, das werden wir erleben bei der Jahrespressekonferenz des kommenden Jahres. Wie schön und wunderbar sich dann die Bahn wieder präsentiert, welche Zuwachsraten sie hat, was sie an Hunderten Millionen besser verdient als im Vorjahr. Da wird wieder das beste Wirtschaftsergebnis gepriesen und das alles vor dem Hintergrund der Kapitalmarktfähigkeit und vor dem Hintergrund weiter am Börsengang zu arbeiten. Das wird das Ergebnis sein. Und da wird niemand mehr von diesem Tarifabschluss oder von irgendeinem Tarifabschluss überhaupt reden, sondern das Unternehmen steht da gesundet weiter nach vorne. Wir sind auf dem Weg zum Dienstleister Nummer 1, sowohl bei der Logistik, in der Luft, auf der Schiene, im Wasser. Das werden die Töne sein, die wir zu erwarten haben. Und dann wird sich niemand mehr daran erinnern. Und was war denn eigentlich noch in den letzten Monaten los?
Sie haben schon von der Zukunft gesprochen. Das will ich in der letzten Frage jetzt auch ansprechen. Wenn alles vorbei ist, so haben Sie es jedenfalls vorgeschlagen, sollten Medorn und Shell zusammen ein Bier trinken gehen. Werden wir das noch erleben?
Das werden Sie mit Sicherheit noch erleben. Nicht? Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und auf die Frage von Minister Tiefensee. Herr Medorn, wollen Sie jetzt mit Herrn Schell, wenn Sie mit Herrn Schell noch einen Rotwein trinken? Ja, heute nicht, aber mit Sicherheit ja. Und so wird es auch kommen. Und ich stehe bereit, dieses auch einzulösen.
Ob Rotwein oder Bier?
Ob Rotwein oder Bier.
Soweit Manfred Schell, der Vorsitzende der GDL im Phoenix-Dialog. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Herr Keller, bitte sehr, gern geschehen.
Moment,